Wir haben damit begonnen, gemeinsam den ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich zu betrachten. Beachtet bitte, dass ich heute nicht mehr Deutsch und Griechisch vermische. Nachdem wir uns den Gruß, die Gegrüßten und die Grüßenden genauer angesehen haben, gehen wir heute dazu über, zu sehen, was Paulus an den Anfang seiner Liste von Dingen stellt, die er dieser jungen Gemeinde sagen will. Schlagt in euren Bibeln den 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, auf und wir werden die Verse 2, 3 und 4 lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Hört das Wort des Herrn. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eurer Auserwählung. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, möge es dir gefallen, allen Menschen eine Zunahme an Gnade zu schenken, dein Wort zu hören und zu empfangen und die Früchte des Geistes hervorzubringen. Möge es dir gefallen, alle, die sich geirrt haben und verführt werden, auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Möge es dir gefallen, dass du uns ein Herz gibst, dich zu lieben und zu fürchten, und dass wir uns befleißigen, nach deinen Geboten zu leben. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Bitte nehmt Platz. Das Gebet ist eines der größten Privilegien, die dem Volk Gottes gegeben sind. Ganz einfach. Das Gebet ist die Ehre und das Privileg, das wir haben, mit Gott als unserem himmlischen Vater zu sprechen. Es ist eine bemerkenswerte Ehre, wenn wir innehalten und bedenken, dass wir, sündige, gefallene und durch Gottes Gnade erlöste Wesen, Kinder Gottes genannt werden. Mit dieser privilegierten Stellung als Gottes Kinder kommt der Segen, mit Gott aus unserem himmlischen Vater sprechen zu dürfen. Das Bild, das mit Gott als unserem Vater gezeichnet wird, schildert uns die Offenheit, Wärme und Zugänglichkeit der Beziehung. Es ist demütigend, daran zu denken, dass wir mit Gott persönlich und intim sprechen können. Es sollte die Freude unseres Herzens sein, mit ihm zu sprechen. Wenn man darüber nachdenkt, ist es erstaunlich, dass wir Zeit finden, etwas anderes zu tun. Der Herr über alles, der Gott, der alles erschaffen hat, der eine, der regiert und herrscht, dessen Absichten erfüllt werden, lädt mich als sein Kind ein, mit ihm über alles zu sprechen, was mir auf dem Herzen liegt. Die Gemeinschaft mit ihm zu genießen, wenn ich mit ihm im Gebet spreche, während er aus seinem Wort zu mir spricht. Was für ein Segen ist es, für andere zu beten. Was für eine Freude, zu wissen, dass andere für uns beten. In 2. Korinther 11 gibt der Apostel Paulus eine Liste der Dinge, die er durch die Erfüllung seiner gottgegebenen Aufgaben erlitten hat. Die Liste ist anstrengend zu lesen und gibt einen Eindruck davon, wie eifrig er sich im Dienst abmühte. Aber einer der beeindruckendsten Aspekte von Paulus' Dienst für Christus war sein Gebetsleben. Wir sehen Bestandteile davon in jedem seiner Briefe. Paulus' Freunde in Thessalonich waren ein kleiner Bruchteil einer zahlreichen Menge von Menschen, die stets in seinen Gedanken waren. Es besteht eine Intensität in der Art und Weise, wie das alles hier zusammengefügt ist. Wir danken Gott allezeit für euch alle und die spätere Verwendung des Adjektivs unablässig. Ich denke, dieser Intensität war eine Qualität des Gebetslebens des Apostels Paulus. Ich nehme an, wenn Paulus zu jemandem sagte, ich werde für dich beten, dann ging er nicht wegen Phagastis. Wisst ihr, manchmal sagen wir das zu Menschen, weil es sich in dem Moment, wie das geistlich Richtige anhört. Sie erzählen uns etwas und wir antworten, nun, ich werde mit dir darüber beten. Dann gehen wir weg und unsere Zusage kommt uns nie wieder in den Sinn. Tatsächlich vergeht manchmal etwas Zeit und die betreffende Person sagt uns, oh, ich möchte dir danken, dass du für mich gebetet hast. Man hofft, dass sie mehr sagt, weil man wissen möchte, welche Antworten sie bekommen hat, um die man selbst gar nicht gebeten hat. Aber ich glaube nicht, dass Paulus so war. Und wir sollten auch nicht so sein. Nun, wenn Paulus sagt, dass er nicht aufhörte zu danken, bedeutet das nicht, dass er 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für die Thessalonicher dankte und betete. Aber er sagt, dass es ein regelmäßiger Teil seines Gebetslebens war, an sie zu denken und für sie zu beten. Sie waren ein regelmäßiger Teil seines Gebetslebens. Das muss für diese Gemeinde eine Ermutigung gewesen sein, zu wissen, dass der Apostel Paulus sie auf seinem Herzen hatte. Und man betet für die, die einem auf dem Herzen liegen. Sein intensives Interesse an ihnen zeigt sich in der Tatsache, dass er regelmäßig für sie betete. Wenn Menschen mir sagen, dass sie regelmäßig für mich beten, dann sagt mir das etwas. Es sagt, dass sie um mich besorgt sind. Sie lieben mich. Sie haben ein Interesse an mir. Ich bin in ihren Herzen und Gedanken. Sie beten für mich. Was könnten sie mehr tun? Was gibt es Wichtigeres, als für mich zu beten? Für Paulus ist das also ein Ausdruck seiner Liebe und seines Engagements für sie. Die Gebete des Paulus für die thessalonischen Heiligen waren von einem tiefen Gefühl der Danksagung geprägt. In diesem Fall ist die Danksagung besonders innig. Sie hat keine Schattenseiten, es gibt keine Vorbehalte. Es gibt in Thessalonich keine profane Person wie der Mann, der zu einem späteren Zeitpunkt die Gemeinde in Korinth verunreinigte. Wir danken, sagt der Apostel, für euch alle. Aber der Dank des Paulus war nicht allgemein oder vage. Er freute sich voller Dankbarkeit, weil bestimmte Qualitäten in ihrem Leben offensichtlich waren. 3 Qualitäten stachen hervor und diese sind für das Wohlergehen einer Gemeinde heute genauso wichtig wie damals. Sie sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Das berühmte Trio, das auch an anderen Stellen in den Paulusbriefen auftaucht. Sie kommen wieder in der bekannten Passage in 1. Korinther 13 vor. Hier werden sie zwar zusammen der Erkenntnissen der Weissagung oder der Zungenrede vorgezogen, aber die Liebe wird über die beiden anderen erhaben sein. Das Trio wird auch im Kolosserbrief wieder genannt, und zwar in der gleichen Reihenfolge wie hier. Das, so könnte man sagen, ist die natürliche Reihenfolge. Der Glaube ruht auf der Vergangenheit, die Liebe wirkt in der Gegenwart, die Hoffnung blickt in die Zukunft. Wir werden uns jede einzelne Eigenschaft ansehen, bevor wir schließlich zum allerersten Satz in unserem Text zurückkommen und ihn mit dem letzten Satz in Beziehung setzen, im Kontext dessen, was wir betrachtet haben. Wir beginnen also mit der ersten dieser 3 Qualitäten, Glaube. Eine wahre Gemeinde besteht aus Menschen, die den Glauben an Jesus Christus haben. Menschen ohne einen solchen Glauben sind keine Christen. Und jede Ansammlung von Menschen ohne diesen Glauben, wie religiös sie auch sein mögen, ist keine Gemeinde. Glaube beinhaltet Vertrauen. Es ist die Überzeugung, dass man Jesus vertrauen kann. Ich kann mit Recht behaupten, einen solchen Glauben zu haben, wenn ich zuversichtlich bin, dass ein heiliger Gott das sündlose Leben Jesu anstelle meines lebenslangen moralischen Versagens annehmen wird. Ich kann sicher sein, dass der Sohn Gottes, als er auf Golgatha starb, meinen Platz einnahm und bereitwillig den Zorn Gottes ertrug, damit ich das nicht tun muss. Glaube ist eine Überzeugung in Bezug auf unsichtbare Dinge, die sie gegenwärtig und real macht. Der Glaube an Gott, wie er in Christus und in seinem Tod für die Sünder offenbart wurde, macht Versöhnung real. Er gibt den Gläubigen Frieden mit Gott. Die Christen in Thessalonich hatten ihr ewiges Wohlergehen dem Herrn der Herrlichkeit anvertraut, in der Überzeugung, dass er sie liebte und sich selbst für sie hingegeben hatte. Hast du Glauben? Hast du Glauben? Sei versichert, dass dir niemand jemals eine wichtigere Frage stellen wird. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, sagt Gottes Wort. Dein Heil, dein ewiger Zustand, gesegnet oder verflucht, hängt davon ab. Du kannst diese Frage bejahen, wenn du alles, was du bist, dem anvertraut hast, was Jesus ist. Wenn du dich darauf verlässt, dass sein Leben und sein Tod an der Stelle der Sünde deine Sünden sühnen und deinen Frieden mit Gott sichern. Aber der Glaube ist nicht auf den Bereich der inneren und unsichtbaren Dinge beschränkt. Wenn es so wäre, könnte ein Mensch große Dinge über seinen Glauben sagen und es gäbe kein Mittel, mit dem man seine Behauptungen überprüfen könnte. Wo immer der Glaube existiert, wirkt er. Ein Beobachter sollte in der Lage sein zu sehen, was er im Leben eines Menschen bewirkt hat. Paulus dankte Gott für seine Freunde in Thessalonich, weil ihr Glaube produktiv war. Er sprach von ihrem Werk des Glaubens. Paulus hatte oft die Angewohnheit, Glauben und Werke einander gegenüberzustellen. Das war auch nötig, denn das menschliche Herz hat eine hartnäckige Tendenz, sich an der Idee festzuklammern, dass wir uns die Gunst Gottes erarbeiten können. Die kürzesten Studien über die meisten großen Weltreligionen werden das bestätigen. Die Schriften des Apostels Paulus sind die Quelle des größten Teils der biblischen Beweise für die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Aber in diesem, wahrscheinlich seinem ersten Brief, macht Paulus deutlich, dass der Glaube sein Zeugnis im Werk hinterlässt. Wahre Glaube ist nicht unfruchtbar, sondern aktiv. An anderer Stelle sagt Paulus, dass er durch die Liebe wirkt. Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Er fährt fort, darauf zu bestehen, dass der einzige solide Beweis dafür, dass eine Person wirklich an Gott glaubt, ihr Leben des Gehorsams gegenüber Gott ist. Paulus wurde die Aussage von Jakobus definitiv unterstützen. Wir lesen in Epheser 2, dass Werke nicht retten, in keiner Weise, sondern dass sie Teil von Gottes Absicht sind, uns zu retten. Er rettet uns, damit wir gute Werke tun. Die Beziehung zwischen Glauben und Werken zu verstehen ist so wichtig. Es ist etwas, das Menschen, die sich selbst als christlich bezeichnen, in der ganzen Geschichte der Kirche falsch verstanden haben. Eine der besten Illustrationen, die ich gehört habe, war die des Mannes, der in einen Garten ging und einen Apfel sah, der etwa 1,5 Meter über dem Boden hing. Er starrte erstaunt auf den Apfel, nicht nur, weil er über dem Boden schwebte, sondern weil ein ganzer Baum aus ihm herauswuchs. Wir würden dazu sagen, dummer Mann, es war nicht der Baum, der aus dem Apfel wuchs, es war der Apfel, der aus dem Baum wuchs. Und so ist es auch mit dem Glauben und den Werken. Der Glaube wächst nicht aus den Werken heraus. Gott sieht nicht unsere guten Werke und belohnt uns, indem er uns Glauben schenkt. Werke wachsen aus dem Glauben. Gott gibt den Glauben als Gabe siehe wieder Epheser 2, und die Person, die diese Gabe des Glaubens hat, beweist die volle Wirkung von Gottes Werk in ihr, indem sie gute Werke tut, die von Gott bestimmt sind und ihm gefallen. Was war das Werk des Glaubens, auf das sich Paulus in unserem Abschnitt bezog? Wir können nicht genau sicher sein, aber ein naheliegender Vorschlag wäre die Art und Weise, wie die thessalonischen Gläubigen auf die Verfolgung reagierten. Etwas, das sie unmittelbar erlebten. Wenn wir Hebräer 11 lesen, das große Kapitel, in dem die Taten von Männern und Frauen des Glaubens beschrieben werden, wird deutlich, dass der Glaube am Werk die Gläubigen stärkt, um jede Art von Prüfung zu ertragen, die auf sie zukommt. Für einige war es materielle Unsicherheit, für andere die Ablehnung durch Familie und Freunde. Einige wurden verfolgt, andere getötet. Ihr Durchhaltevermögen und ihre Hoffnung in diesen Prüfungen sind alle auf ihren aktiven, ausgeübten Glauben zurückzuführen. Brüder und Schwestern in Christus, auf welche Weise macht sich euer Glaube in eurem täglichen Leben bemerkbar? Worauf könnt ihr zeigen und sagen, daran weiß ich, dass mein Glaube echt ist? Wir leben in Zeiten, in denen persönliche und schmerzhafte Verfolgung immer realer wird. Ist dein Glaube echt? Ist er stark genug, damit du neben denen in Hebräer 11 stehen kannst? Mit Furcht und Zittern sollten wir uns prüfen, denn viele in unseren Tagen sind durch die Ereignisse, die wir erleben, erschüttert worden. Man würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, dass sie Schiffbruch mit ihrem Glauben erlitten haben, aber es wäre zu vernünftig zu sagen, dass die Seenotrettungsübungen katastrophal verlaufen sind. Gehen wir nun von Glauben und betrachten wir die Liebe. Eine wahre Gemeinde besteht aus Menschen, die Gott lieben und die sich gegenseitig lieben. Der Apostel Johannes sagt uns, dass der Mensch, der nicht auf diese Weise liebt, Gott nicht kennt. Das liegt daran, dass diese Art von Liebe nicht auf natürliche Weise im menschlichen Herzen entsteht. Bis wir durch die Gnade Gottes verwandelt werden, sind wir dazu nicht fähig. Wenn eine solche Liebe vorhanden ist, ist sie die Antwort eines erneuerten Herzens auf die Liebe Gottes. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Christi zu seinem Volk brachte ihn aus der Herrlichkeit des Himmels in das Elend des Stalls von Bethlehem, hielt ihn ein Leben lang standhaft und lieferte ihn den Schrecken von Golgatha aus, einem Schrecken, der nicht nur Wunden und Blutungen, Hunger und Durst beinhaltete, sondern auch den unverdünnten Zorn Gottes gegen die Sünde seines Volkes. Wer könnte ihn dafür nicht lieben? Die Tatsache, dass manche Menschen es nicht in sich selbst finden können, dies zu tun, ist ein trauriger Ausdruck der Härte des menschlichen Herzens. Aber es sollte niemals so sein bei denen, deren Herz aus Stein von Gott durch ein Herz aus Fleisch ersetzt worden ist. Es muss auch beachtet werden, dass wenn die Liebe Gottes im Herzen eines Gläubigen ausgegossen ist, es auch Liebe zu anderen Christen geben wird. In erster Linie ist es eine moralische Notwendigkeit. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Zweitens, wenn eine Person, die behauptet, an der Liebe Christi Anteil zu haben, nicht in der Lage ist, andere Gläubige zu lieben, stellt das ihre Echtheit in Frage. Denn wer seinen Brüdern nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Drittens macht der Herr Jesus sehr deutlich, dass unsere Liebe zu ihm durch das Halten seiner Geboten bewiesen werden muss. Was ist sein neues Gebot? Dass wir, sein Volk, einander lieben, wie er uns geliebt hat. Andere Christen zu lieben, ist ein Akt des Gehorsams. Als Paulus Gott für die Liebe dankte, die sich im Leben seiner Brüder und Schwestern in Thessalonich zeigte, bezog er sich nicht auf etwas Abstraktes und Substanzloses, sondern auf etwas Handfestes und Praktisches. Er schrieb über ihr Werk der Liebe. Die Liebe, die Paulus im Sinn hatte, war jedoch die sich selbst hingebende Liebe, die Gott selbst charakterisiert. Die Liebe, die sich nach uns ausstreckte, als wir noch Sünde waren. In der Tat haben die Gläubigen in Thessalonich begonnen, den Heiland nachzuahmen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde waren sie entschlossen, sich zu bemühen, die Ungeliebten zu lieben und dies mit großer Anstrengung zu tun. Die Gemeinde in Thessalonich war nicht alt. Ihre ersten Mitglieder konnten ihr christliches Alter nur nach Monaten zählen. Und doch ist die Liebe dem christlichen Leben so angeboren, dass sie sofort eine Verwendung für sie fanden. Es wurden Anforderungen an ihr Mitgefühl und ihre Kraft gestellt, denen sie sofort nachkamen, obwohl sie vorher nie vermutet hättet, hierzu fähig zu sein. Was sollen wir tun, fragen wir manchmal mit den Juden in Johannes 6, wenn wir die Werke Gottes wirken wollen? Wenn wir genug Liebe in unseren Herzen haben, wird sie alle ihre Fragen beantworten. Sie ist die Erfüllung des Gesetzes, gerade weil sie uns deutlich zeigt, wo Dienst nötig ist und uns auffordert, ihn um jeden Preis Schmerz und Mühsal zu leisten. Brüder und Schwestern, wir wollen uns fragen, ob unsere Liebe so charakterisiert werden kann. Wir sind alle einmal müde gewesen, kann man vermuten. Wir haben uns bei der Arbeit oder in irgendeinem ehrgeizigen Kurs oder in der Vervollkommnung irgendeiner Leistung oder sogar in der Beherrschung irgendeines Spiels oder der Ausübung irgendeines Vergnügens abgemüht, bis wir völlig erschöpft waren. Wie viele von uns haben sich so in der Liebe abgemüht? Wie viele von uns sind durch irgendeine Arbeit, die wir um Gottes Willen verrichtet haben, ermüdet und aufgerieben worden? Das Wort, das Paulus in diesem Abschnitt verwendet, ist eines, das er oft benutzte, um sein eigenes mühseliges Leben zu beschreiben. Die Liebe bewegte ihn und sie wird jeden, in dessen Herzen sie wirklich brennt, zu unaufhörlichen, unermüdlichen Anstrengungen für das Wohl der anderen bewegen. Paulus war bereit, auf ihr Geheiß hinzuspenden und sich zu vorausgaben, wie klein das Ergebnis auch sein möchte. Er mühte sich mit seinen Händen, er mühte sich mit seinem Verstand, er mühte sich mit seinem glühenden, eifrigen, leidenschaftlichen Herzen, er mühte sich in seinen ständigen Fürbitten vor Gott. Und all diese Mühen machten sein Liebeswerk aus. Die Leidenschaft des Neuen Testaments erschreckt uns, wenn wir anfangen, einen echten Sinn dafür zu bekommen. Es gibt Tausende, die von der Liebe Christi nie zu einer einzigen Träne oder einem einzigen Herzklopfen bewegt wurden. Sie müssen erst lernen zu lieben, bevor sie arbeiten können. Aber wenn einmal wahre, christusähnliche Liebe da ist, wird die Arbeit folgen. Die dritte Eigenschaft, für die Paulus Gott unaufhörlich dankt, ist die Hoffnung. Wie der Glaube und die Liebe ist auch die Hoffnung ein wesentlicher Bestandteil des Wesens eines jeden wahren Gläubigen. Wieder einmal müssen wir die Tatsache erkennen, dass das Wort Hoffnung, wie wir es heutzutage verwenden, nicht wirklich das vermittelt, was Paulus beabsichtigte. Heutzutage hat das Wort einen spekulativen Klang an sich. Ob wir dieses Jahr an Weihnachten Schnee haben werden? Ich hoffe es. Derjenige, der so etwas sagt, meint damit, dass er sich nicht sicher ist, wie sich die Dinge entwickeln werden. Aber er ist optimistisch. Paulus hat etwas anderes im Blick. Er spricht von dem Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Es war seine Überzeugung, dass der Christ mit voller Zuversicht einer goldenen Zukunft entgegensehen kann. Es handelt sich nicht um eine Frage der Wahrscheinlichkeit oder der Eventualitäten, sondern um absolute Gewissheit. Michael Faraday, der bedeutende viktorianische Physiker, machte keinen Hehl aus seinem christlichen Glauben. Als er auf dem Sterbebett lag, neckte man ihn mit den Worten: Wo sind jetzt deine Spekulationen, Michael? Spekulationen? Erwiderte er: Ich beschäftige mich mit Gewissheiten. Die gleiche Stimmung hatte die Gläubigen in Thessalonich der ersten Jahrhunderts beseelt. Das zweite Kommen Christi war ein Element in der apostolischen Lehre, das, ob nun außergewöhnlich prominent oder nicht, in Thessalonich einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen hatte. Wir werden in zukünftigen Predigten mehr über dieses Thema nachdenken. Hier genügt es zu sagen, dass es das bestimmende Objekt der christlichen Hoffnung war. Die Christen glaubten nicht nur, dass Christus wiederkommen würde, sie erwarteten nicht nur, dass er kommen würde, sie waren begierig auf sein Kommen. Wie lange noch, o Herr, riefen sie in ihrer Bedrängnis. Komm, Herr Jesus, komm schnell, war ihr Gebet. Es ist eine große Schande, dass die Hoffnung in diesem Sinne nicht einen so herausragenden Platz im Herzen der Kirche einnimmt. Sie nimmt einen viel niedrigeren Platz ein. Christen hoffen auf dieses oder jenes. Sie hoffen, dass bedrohliche Symptome in der Kirche oder in der Gesellschaft vergehen und bessere Dinge erscheinen. Sie hoffen, dass wenn das Schlimmste eintritt, es nicht so schlimm sein wird, wie die Pessimisten es voraussehen. Eine solche ohnmächtige und unwirksame Hoffnung ist mit der Hoffnung des Evangeliums nicht verwandt. So weit davon entfernt, eine Kraft Gottes in der Seele zu sein, eine siegreiche Gnade, ist sie ein sicheres Zeichen davor, dass Gott abwesend ist. Statt zu inspirieren, entmutigt sie. Sie führt zu zahllosen Selbsttäuschungen. Die Menschen hoffen, dass ihr Leben mit Gott in Ordnung ist, obwohl sie es prüfen und sehen sollten. Sie hoffen, dass die Dinge sich zum Guten wenden werden, obwohl sie sich dessen vergewissern sollten. All das ist, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, ein Herabwürdigen des Wortes Hoffnung selbst. Die christliche Hoffnung ist im Himmel verwahrt. Das Ziel der Hoffnung ist der Herr Jesus Christus. Sie ist nicht unsicher, sondern gewiss. Sie ist nicht unwirksam, sondern eine große und bewegende Kraft. Alles andere ist gar keine Hoffnung. Die Wirkung der wahren Hoffnung ist klar zu erkennen. Sie ist eine heiligende Gnade, wie wir in 1. Johannes 3, Vers 3 sehen. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Hier charakterisiert Paulus sie durch ihre Geduld. Die beiden Tugenden sind so untrennbar miteinander verbunden, dass er sie manchmal als gleichwertig verwendet. Einmal, als er an Timotheus und einmal an Titus schreibt, sagt er Glaube, Liebe und Geduld statt Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber was ist Geduld? Das Wort ist eines der großen Wörter des Neuen Testaments. Das entsprechende Verb wird gewöhnlich als Ausharren wiedergegeben, wie in dem Ausspruch Christi. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Geduld ist mehr als Resignation oder sanftmütige Unterwerfung. Es ist Hoffnung im Schatten, aber dennoch Hoffnung. Die tapfere Standhaftigkeit, die alle Lasten erträgt, weil der Herr nahe ist. Die Thessalonicher hatten in ihrer Anfangszeit als Christen viel Bedrängnis. Sie wurden auch versucht, wie wir alle, durch innere Entmutigungen, die Hartnäckigkeit und Vitalität der Sünder, die den Geist bricht und Verzweiflung bringen kann, Aber diese jungen Gläubigen sahen aus nächster Nähe die Herrlichkeit des Herrn und in der Geduld der Hoffnung hielten sie durch und kämpften den guten Kampf bis zum Schluss. Bevor wir zu unseren abschließenden Gedanken kommen, welchen Platz nimmt die Wiederkunft Christi in deinen Gedanken ein? Vielleicht ist dir allein der Gedanke unangenehm. Beunruhigt dich ein solcher Gedanke? Vergräbst du ihn unter dem verzweifelten Glauben, dass es keinen Gott gibt, dass du niemals zur Rechenschaft gezogen werden wirst? Das ist ein törichtes Verhalten. Es ist viel besser, jetzt mit Gott ins Reine zu kommen, als sich in einer Situation wiederzufinden, von der du gehofft hast, dass sie nie eintreten würde. Viele werden sich wünschen, dass die Berge auf sie fallen werden, wenn Christus wiederkommt. So groß wird ihre Furcht sein. An diesem Punkt ist die Hoffnung völlig aussichtslos. Vielleicht bist du als Gläubiger zuversichtlich, dass bei der Wiederkunft Christi alles gut sein wird. Wenn du echten Glauben hast, dann ist das wahr. Aber sehnst du dich nach diesem Tag? Hast du mit der Welt abgeschlossen? Wartest du sehnsüchtig auf die Wiederkunft Christi? Ist jeder neue Tag zumindest teilweise eine Enttäuschung, weil die Sehnsucht deines Herzens noch nicht gestillt ist? Hoffst du auf den Herrn, dass er nicht länger als nötig verweilen wird? Nun haben wir gesehen, dass Paulus Gott für den Glauben, die Liebe und die Hoffnung dankt, die er bei den Thessalonichern sieht. Er beglückwünscht sie nicht dazu, dass sie diese Eigenschaften aufweisen, sondern dankt Gott dafür, dass er sie hervorgebracht hat. Aber Paulus hat noch einen weiteren Grund, Gott zu danken. Wie alle Menschen Gottes in jeder Epoche der christlichen Geschichte waren auch die Männer und Frauen, die die Gemeinde in Thessalonich bildeten, von Gott erwählt wurden. Das Wort Erwählung bedeutet einfach Auswahl, obwohl die 7-mal, die dieses griechische Wort in der Schrift verwendet wird, es sich immer auf die Auswahl Gottes bezieht. Die biblische Lehre der Erwählung bedeutet einfach, dass Gott alle, die zum Glauben an Christus kommen, zum ewigen Leben bestimmt hat. Er tat dies vor Grundlegung der Welt, aus keinem anderen Grund als dem Wohlgefallen seines Willens. Die Auserwählung ist jedoch nicht willkürlich, eine zufällige Wahl nach dem Motto Ene mene mu. Gott rettet zwar diejenigen, die er gerne retten möchte, aber er tut es, weil er sie liebt. Das soll nicht heißen, dass er bestimmte Menschen liebt und deshalb auswählt, weil sie es wert sind. Keiner verdient die auserwählende Liebe Gottes. Christen sind nicht erwählt, weil sie heilig sind. Sie sind auserwählt, damit sie heilig werden können. Manche Gläubige scheinen sehr nervös zu werden, wenn sie mit der biblischen Lehre zu diesem Thema konfrontiert werden, als ob sie befürchten, dass ihre Umkehr von der Sünde und ihr Glaube an Christus sich als vergeblich erweisen könnten, weil sie trotz allem nicht zu der geheimen Zahl der Auserwählten gehören. Kein Christ braucht jemals solchen Ängsten nachzugeben. Paulus sagte, dass er wusste, dass seine Freunde in Thessalonich von Gott erwählt waren. Er wusste es, nicht weil er geheimen Zugang zu himmlischen Geheiminformationen hatte, sondern weil die Erwählung Konsequenzen hat. Auserwählte Menschen zeigen Glauben, Liebe und Hoffnung. Niemand, der sich der Barmherzigkeit Christi anvertraut hat, der von einem Gefühl der Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott für alles, was Jesus erreicht hat, überwältigt ist und der mit Sehnsucht auf die Wiederkunft des Erlösers blickt, wird am Ende feststellen, dass das alles nichts zählte, weil das Geheimnis der göttlichen Erwählung an ihm vorübergegangen war. Sein Glaube an Christus, seine Liebe zu Christus und seine zuversichtliche Erwartung, dass Christus wiederkommen wird, wie er es versprochen hat, sind der positive Beweis dafür, dass er zu den Auserwählten Gottes gehört. Gott sei Dank für die Gewissheit, die wir in seinem Wort haben. Die Erwählung Gottes ist sicher. Er ist kein Mensch. Er rendert sich nicht. Und nun, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, müssen wir uns selbst prüfen. Sehen wir diese drei Eigenschaften wirklich in unserem Leben? Der Glaube sieht das Brot und erkennt den für uns gebrochenen Leib Christi. Er sieht den Wein und erkennt das Blut, das für Vergebung der Sünden vergossen wurde. Die Liebe sieht das Opfer und entbrennt in Flammen. Die Hoffnung erinnert sich daran, dass wir dies tun, bis Christus kommt und ruft: Kommt, Herr Jesus. Amen. Amen.